Diese Woche habe ich gehört im Deutschlandfunk von einem Muslim, der in Jerusalem Holzkreuze verleiht. Lebensgroße Holzkreuze. Das Geschäft läuft nicht gut in diesem Jahr. Die Passion als Geschäft sozusagen. Das heißt, wenn wir Ostern bewusst begehen und uns darauf einlassen, zumindest auch in seinem ersten Teil, dem Karfreitag und dem Karsamstag, dann werden wir das menschliche Leiden in den Blick nehmen müssen. Das Menschen leiden. Und das ist die menschliche Frage schlechthin. Die Frage nach dem Leid. Die Frage, die Menschen uns immer stellen, wenn sie hören, wir sind fromme Menschen. Wir glauben. Ich weiß nicht, wer das von euch noch nie erlebt hat, aber dass es nicht gleich heißt, na, ich kann nicht an Gott glauben, also es passieren so schlimme Dinge in der Welt. Wie kann es da Gott geben? Diese Frage ist die erste Frage, die uns gestellt wird und die sich auch uns stellt, wenn wir in ähnliche Situationen kommen. Diese Frage ist die, die in tausenden Gebeten und Flüchen Gott entgegengeschleudert wird. Entweder um ihn dazu zu bringen, so zu handeln, wie wir es von einem liebenden Gott erwarten, oder weil wir ihm bestätigen wollen, dass er nicht liebend ist, oder weil wir uns vergewissern wollen, dass es ihn gar nicht geben kann. Die Frage, die dafür sorgt, dass bei Katastrophen wie dem schrecklichen Absturz der Germanwings-Maschine vorletzte Woche, dafür sorgt, dass Religion auf einmal doch nicht Privatsache ist. Dass überall Gottesdienste feiern, dass Leute gegen Wände rennen in ihrer Erklärungsnot und in ihrer inneren Not, selbst wenn sie gar keine Angehörigen haben, sich doch so betroffen fühlen. Die Frage, die Jesus selber stellt, der Leidende am Kreuz, entgegenschleudert gen Himmel, ist die Frage, warum? Alle Menschen stellen sie, Jesus stellt sie. Das ist unsere Frage, wie es auch seine Frage ist. Vielleicht ein paar Antworten dazu oder versuchte Antworten. Vielleicht ein kleiner geisteswissenschaftlicher Exkurs dazu. Es war der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der dieser quälenden Frage nach dem Warum, warum Dinge passieren, schlechte Dinge, warum Menschen leiden, der hat dieser Frage einen Namen gegeben. Gut, es ist ein Fremdwort, aber es ist in aller Munde. Er nannte es die Theodizee-Frage. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Güte Gottes, ob Gott gut ist und gerecht. Und die Antwort gab er 1710 in einem Essay. Ist natürlich, weil er Philosoph ist, eine philosophische Antwort, keine theologische. Und selbst wenn ihr sie heute hört, würdet ihr sagen, die überzeugt ja nach so vielen Jahrhunderten schon, im Ansatz eigentlich nicht. Er sagt, Gott hätte alle möglichen Welten schaffen können, aber er hat diese geschaffen. Und damit sei dies eben die beste aller Welten. Was wir heute hören würden als Antwort auf diesen Leibniz wäre vielleicht, was man sich damals vielleicht nicht so wagte auszudrücken nach dem Motto, also besser konnte es nicht, oder was? Für Leibniz folgte daraus, weil das eben so ist, lässt sich jedes Leid vernünftig und verstandesmäßig auch erklären. Alles hat seinen Sinn. Aber diese Antwort, die er gegeben hat im Jahre 1710, die war 45 Jahre später schon hinfällig. 45 Jahre, für diejenigen, die rechnen, wir sind jetzt im Jahre 1755 und da ist auch ein markantes Ereignis passiert. Genauso wie heute markante Ereignisse diese Frage immer wieder hochkochen lassen, war 1755 das Erdbeben von Lissabon eine Katastrophe, die das ganze Abendland vor diese Frage gestellt hat. Ein Erdbeben, ein anschließender Tsunami. Das allgemeine Gefühl war, da starben Gerechte wie Ungerechte, es wurde überhaupt keinen Unterschied gemacht. Die Leute, die in die Kirchen gerannt sind, die hat es nochmal doppelt erwischt, wegen diesen anschließenden Tsunami und Erdbeben. Die Frage nach dem, wie kann sowas passieren, im frommen Abendland. Schon da zog das nicht mehr. Schon da hatten die Leute, heute würde man sagen, Leibniz empfohlen doch, lieber Kekse zu backen. Durch die Philosophie und durch die Religionsgeschichte hindurch können wir also diese Frage vielen Menschen stellen oder von vielen Mündern ablesen. Wir fangen an zu denken über Hiob, wir haben schon drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind in unserer Gruppe mit den Jugendlichen. Seine Freunde. Wir können in Denken hin bis zu den modernen Atheisten, die sich mit ihren Schlussfolgerungen zwar nicht des Leides, aber immerhin Gottes entledigt haben. Aber wir haben Ostern, wir haben Karsamstag, wie es genannt wird. Wir ahnen und glauben, dass Jesus im Leiden etwas zu sagen hat, auch unserem Leiden oder zumindest Fragen. Wir ahnen, dass Gott selbst hier eine Antwort gibt, aber erfassen wir sie auch, diese Antwort. Wir machen uns mit Jesus auf den letzten bitteren Weg. Das menschliche Leiden, wie es sich darstellt, in vielfacher Form, hat Jesus nie ausgeblendet, in seinem ganzen Dienst nicht. Das ist etwas, worauf wir bewundernd schauen. Der ist nicht vorbeigelaufen. Der hat es nicht ausgeblendet. Wir haben alle diese Ausblendestrategien. Vom Beginn seines Dienstes an stellt er sich nicht auf die Seite der Ankläger Gottes angesichts menschlichen Leidens oder Ungerechtigkeit, sondern immer auf die Seite der Leidenden. Das ist das Erste, was wir beobachten. Er schließt sich nicht dem Gejammer darüber an, er schließt sich dem Jammernden an. Seine Mission ist somit von Anfang an ein Kampf gegen menschliches Leiden. Von Anfang an. Und indem er diesen Kampf auf sich nimmt, wird er mit hineingezogen. Er kommt eben nicht nur wie der Arzt, der dann die Dinge zurechtrückt, sondern er kommt wie der Arzt, der nachher die Infektion auch bekommt. Er wird hineingezogen. Und das lehrt er seine Jünger schon recht früh. Schon in Matthäus Kapitel 16, Vers 21 kündigt er das an. Sieht er, worauf es hinausläuft. Da wird das zusammengefasst. Da lehrt er seine Jünger, wie er, so der Text, nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das ist etliche Kapitel, bevor das dann wirklich auch geschieht. Da kündigt er das an. Sagte, das ist der Weg. Es ist ein Weg des Leids. Sein Leiden müssen scheint ihm von Anfang an auch klar zu sein. Es scheint ihm klar zu sein, nicht nur unter einer Maßgabe, ich habe eine Mission hier, ich muss Menschen retten, deswegen muss ich leiden, sondern es scheint ihm klar zu sein, dass wenn ich diesen Weg konsequent gehe und mich auf die Seite der Leidenden stellen, dann werde ich nicht dran vorbeikommen. Und er sagt das noch ohne Fragezeichen, in dem Brustton eines Menschen, der eine schwere Mission hat. Er sagt das ohne Zweifel an Gott oder sich selbst, mit einer gewissen Nüchternheit hier an dieser Stelle, die das Leid als menschliche Gegebenheit akzeptiert und gleichzeitig aber auch bekämpft. So wie man es eben vorher ankündigen kann, wenn man noch nicht drinsteckt. Aber er macht diese Ansage. Kein Triumphweg, sondern ein Leidensweg ist da zu gehen. Das ist die Geschichte Jesu Christi, ob wir das bei Lukas sehen oder bei Matthäus. Wer in Jesus dann auch Gott selber sieht und erkennt, der zu dem Menschen gekommen ist, der erkennt darin schon, in welcher Radikalität Jesus den Weg der menschlichen Existenz gehen wird. Aber nehmen wir diese menschliche Existenz, das ist ja unser Leben, unser Leiden, nehmen wir das noch enger in den Fokus jetzt. Der nächste Abschnitt, den habe ich überschrieben, Jesus und die Formen des Leides. Meine These lautet hier, dass Jesu Lebens- und Leidensweg alle Formen des menschlichen Leides beinhaltete. Auch wenn die Menschheit immer kreativ war darin, sich neue Formen auszudenken, wenn es gar darum ging, Menschen Leid zuzufügen. Aber ich glaube, Jesus hat die Formen des menschlichen Leides gekannt. Ich will nicht versuchen, alles zu systematisieren, zu kategorisieren, aber ich will so ein paar markante Formen beschreiben, wie sich mir das darstellt. Und auch zeigen, wie Jesus auch diese Formen auf sich genommen hat. Und vielleicht findet ihr euch wieder in Lebenserfahrungen, in Leidenserfahrungen, die Vergangenheit oder auch Gegenwart sind. Und vielleicht hilft es euch auch, diesen Gedanken mitzunehmen als Ostergedanken, dass Jesus diese Form des Leides auch auf sich genommen hat. Die erste Form des Leidens ist das Opfer zu sein menschlicher Leidenschaften. Mit Leidenschaften meine ich nicht nur was man positiv betreibt, sondern menschlicher Triebe, würden wir heute etwas psychologischer sagen. Opfer zu sein menschlicher Leidenschaft. Ein Mensch fragt Gott, warum tust du nichts gegen das Leid in dieser Welt? Und Gott antwortet, ist komisch, das wollte ich dich auch gerade fragen. Dieser kurze und prägnante Dialog macht klar, dass Menschen für das meiste Leid in dieser Welt verantwortlich sind. Es sind Menschen, die Kriege machen. Es sind Menschen, die andere Menschen verkaufen, die Unschuldige unterdrücken oder gar töten, die den Regenwald abholzen. Und Menschen machen andere Menschen zu Opfern. Wie sehr wir uns innerlich dagegen wehren, haben wir eben bei dieser Flugzeugkatastrophe gelernt. Die Erklärung reicht uns ja eigentlich nicht. Die Erklärung reicht nicht emotional, dass einem eben alles egal ist und er vor die Wand fliegt. Wäre es noch ein religiöser Attentäter gewesen, hätten wir irgendwie ein Erklärungsmuster dafür gehabt. Politischer. Aber dass ein Mensch einfach sowas macht, weil es in Menschen drinsteckt, sowas zu machen, das wollen wir nicht erklären. Das wollen wir nicht annehmen. Deswegen haben wir Erklärungsmuster mit Ideologien, mit Religionen, mit Fundamentalismus, mit allem Möglichen und werden immer wieder daran erinnert, an was wir überhaupt nicht erinnert werden wollen, nämlich, dass das in Menschen drinsteckt. So zu handeln. Weil wir auch da den Spiegel sehen, weil jeder sich fragt, könnte ich so einer sein? Das heißt, der Hauptfaktor für alle unsere Leidenserlebnisse sind Menschen. Und wie global das ist, das wird uns heute immer wieder deutlich, wenn wir irgendwelche Naturkatastrophen sehen, für die man früher noch dann eben Gott verantwortlich machte, das Schicksal oder höhere Gewalt, und heute uns jedes Mal erklärt wird, es sind Folgen des Klimawandels, in das der Mensch eingegriffen hat. So weitreichend ist. Ich sitze in der Seelsorge, das ist jetzt nicht die globale, sondern die innere Perspektive, und eine Frau erzählt mir, wie ihr Mann nach 30 Jahren Ehe sie gegen eine Jüngere eingetauscht hat. Völlig überraschend. Das ist eine Leidenserfahrung, eine ganz schlimme Leidenserfahrung für sie. Und doch kommt bei ihr da die Frage nach Gott auf oder nicht auf, je nachdem wie wir gestrickt sind. Und wie kann Gott das zulassen? Und weniger die Frage, warum hat er das gemacht, die sie sicherlich auch hatte. Jesus geht eben den Weg des Menschen. auch den Leidensweg. Der Weg zum Kreuz lädt ihm eben auch diese Erfahrung auf, Opfer menschlicher Leidenschaften geworden zu sein. Und das ist eine der ersten Erfahrungen der dramatischen Karwoche. Einer seiner eigenen Leute, sein Freund, Judas, liefert ihn ans Messer, verrät ihn. Opfer menschlicher Leidenschaften, Begehrlichkeiten, Wünsche, Sehnsüchte, Machtgelüste, Machenschaften. Und bei Judas macht ja nur den Anfang einer Reihe von Leuten, die sich selbst irgendwie verwirklichen wollen in diesem Kreuzestod. Das Kapitel 27, Matthäus 27 sind wir. Das geht ab Vers 15 so weiter. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Bedenkt den letzten Satz. Er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Das heißt, Matthäus gibt gewissermaßen in seiner Schilderung den Nägeln, die Jesus ans Kreuz schlagen werden, Namen. Diese Nagel hier heißt Neid. Neid hat ihn ans Kreuz geschlagen. Diese Form menschlichen Leidens, die häufigste Form, nämlich Leid von anderen Menschen zugefügt, die hat Jesus durchlitten, die kennt er. Die hat er im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren. Kommen wir zu einer zweiten Form menschlichen Leides. Die zweite Form, und das ist die uns auch sehr bekannte, heißt Leiden als Konsequenz unseres Handelns. Das ist klar. Jesus erduldete auch das. Leiden als Konsequenz seines Handelns. Wir würden sagen, so ein Leid hat vielleicht nicht immer Sinn, aber Grund. Es gibt einen Grund. Das war ja abzusehen. Das heißt, wer seinen Ehepartner jahrelang demütigt und schlecht behandelt, oder schlägt, der, würden wir sagen, braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwann alleine zu Hause ist, wenn da jemand ausgezogen ist. Ja, das ist die Konsequenz des Handelns. Wer russisches Roulette meint, spielen zu müssen, der muss sich nicht wundern, wenn er ein Loch im Kopf hat am Ende. Wer sich weigert, zum Arzt zu gehen, der muss halt mit den Schmerzen länger leben. Das ist das Leid, das die Freunde von Hiob diesem immer wieder unterstellen. Hiob sagt einfach, es gibt keinen Sinn, es hat keinen Sinn und damit meint er auch keinen Grund. Aber die Freunde sagen, aber es muss doch einen Grund geben. Es ist nichts ohne Grund. Nichts ist ohne Grund. Und weil nichts ohne Grund ist, ist auch nichts ohne Sinn. Das heißt, Leibniz hätte sich ganz gut dazusetzen können zu diesen Freunden von Hiob. Der hat einen Sinn in allem gesehen. Nun gibt es dieses Leid als Konsequenz unseres Handelns in zwei Formen. In der Form der schlechten und der guten Entscheidung. Das wissen wir. Naja, es gibt die gute und die schlechte Entscheidung. Das gute und das schlechte Handeln. Schlecht ist es, so wie Judas es ergeht. Ne? Nachdem er Jesus verrät, sehen wir zwar, wie er erkennt, dass es falsch ist. Die Bibel sagt da, ich habe Unrecht getan, so sein O-Ton, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, so ein innerer Dialog, zu dem er kam. Oh, da habe ich jetzt das Falsche gemacht, schlechte Entscheidung getroffen. Die Konsequenz ist, dass er von den Priestern, von denen er das Geld bekommen hat, es zurückgeben will. Wiedergutmachung irgendwie. Aber von denen hört er nur, das geht uns jetzt nichts mehr an. Und die letzte Entscheidung, die trifft er dann auch wieder. Wie wir finden, keine gute Entscheidung. Den Suizid. Aber auch Jesus kennt das Leiden als Tragen der Konsequenzen, nicht durch falsche Entscheidungen, die wollen wir ihm nicht unterstellen, sondern durch richtige. Und auch richtige Entscheidungen können schlechte Konsequenzen haben, die ich erdulden muss. Und da müssen wir diesen Aspekt nochmal aufnehmen. Jesus musste nicht nur leiden, weil es ein festgeschriebener göttlicher Plan war, den man unbedingt einhalten musste, aus reinem Gehorsam. Jesus musste auch sterben, weil sein Predigen und Tun so anders war, so radikal und so der menschlichen Natur gegen den Strich gebürstet, dass die Konsequenz nur sein konnte, der muss weg. Das wusste er auch. Auch das als Konsequenz seines Handelns. Wusste, wenn ich den Weg gehe, wenn ich mich konsequent für die Armen und die Vernachlässigten, die Missverstandenen und Getretenen einsetze, dann wird irgendjemand mir Ärger machen und will, dass ich weg bin. Auch das konsequent, die Konsequenz des menschlichen Handelns ist ein Leid, was Jesus getragen hat. Und dann, jetzt gehen wir noch, einen legen wir noch drauf. Ihr könnt ja noch ein bisschen, oder? Wir haben heute Sabbat, haben viel Zeit. Einer ist mir noch ganz wichtig. Das ist vielleicht die schwierigste Form des Leides. Ihr denkt euch, was könnte da noch kommen? Jetzt haben wir Konsequenz unseres Handelns und dann Menschen fügen anderen Menschen Leid zu. Was soll noch kommen? Das Dritte ist das, womit sich das 20. Jahrhundert auch die Philosophen befasst haben und wir auch, nämlich sinnloses Leid. Das Schlimmste. Sinnloses Leid. Nicht scheinbar sinnloses Leid, sondern sinnloses Leid. Das ist die teuflischste Form menschlichen Leidens. Die Philosophen haben diesem Leiden den Namen gegeben, das Absurde. Albert Camus zum Beispiel. Das Absurde, das war immer sein Schlagwort. Das Absurde, es ist sinnlos. Man macht sich schon schuldig, wenn man versucht, der Sache einen Sinn zu geben. Wenn man es dadurch rechtfertigt oder erklären will. Das sinnlose Leiden begegnet uns im Holocaust, in den großen Massakern. Das sinnlose Leiden begegnet uns im Hungertod Tausender von Millionen von Menschen. Das sinnlose Leid wird uns immer dann am deutlichsten, wenn es Kinder, Babys, Kleinkinder betrifft. Dann wird es immer sinnloser für uns. Nichts lässt uns die Warum-Frage wütender stellen und herausschreien, als zu sehen, dass es keinen Sinn macht, dass es sinnlos ist. Wir trösten uns als Christen oft damit. Und hier tut sich vielleicht die Tür auf, die für viele schwer ist, zu durchwandern. Wir trösten uns als Christen oft in Situationen des Leides, damit dass wir sagen, dermaleinst wirst du es begreifen. Dann werden wir getröstet. Wenn wir im Himmel sind, dann werden uns die Zusammenhänge klar werden. Dann werden wir das alles erklären können. Ich glaube, dieser Satz ist teilweise richtig, weil ich glaube, wir werden vieles, das schreibt schon Paulus, wir sehen deutlicher, dann sehen wir nicht durch den dumpfen Spiegel, sondern klar. Aber ich glaube, dass es eben nur teilweise richtig ist und darauf müssen wir uns einlassen. Da höre ich eine Reportage über amerikanische Mütter, die im Irakkrieg ihre Söhne verloren haben. Die treffen sich regelmäßig und eigentlich ist das, was sie machen, neben der Trauerbewältigung, die ganz wichtig ist, dass sie daran festhalten, dass ihre Söhne Helden sind. Das macht es erträglich. Die eine Mutter bringt es genau auf den Punkt, wenn dieser Tod meines Sohnes da in der Fremde durch irgendeinen Bombenattentäter, wenn der keinen Sinn hatte, könnte ich das nicht ertragen. Also müssen wir einen Sinn dazu konstruieren, sei es ein politischer, ein ideologischer, auch wenn sich uns aufdrängt, dass das vielleicht gar keinen Sinn hatte. Sie kommt dadurch zum Schluss, das muss ein gerechter Krieg sein, anders kann ich den Verlust meines Sohnes nicht einordnen. Und ich kann es verstehen, emotional können wir es sicherlich verstehen. Ich glaube aber auch, dass es millionenfaches Leid gibt, dessen Sinn wir nicht einmal im Himmel erfahren werden, weil es keinen Sinn dafür gibt. Menschen werden auch im Himmel von Gott selber, von Jesus Christus hören müssen, es gab keinen Sinn für deinen vorzeitigen Tod. Warum? Weil die Sünde auch Sinnlosigkeit bedeutet. Sünde beinhaltet sinnloses Leid und Sterben. Sünde macht Opfer. Einfach Opfer. Und ihr habt alle Menschen gesehen, wo wir, oder auch in der Seelsorge, wo man denkt, das ist so ungerecht. Und das Wichtige an dieser Stelle ist, warum ich das predige, auch hier reinnehme, in das Ostergeschehen, das Passionsgeschehen ist, dass ich glaube, dass Jesus auch dieses Leid getragen hat. Dass er das erfahren hat. Auch das sinnlose Leiden. Bis heute gibt es keine vernünftige, obwohl man Bücher darüber lesen kann ohne Ende, keine vernünftige juristische Antwort darauf, warum Jesus sterben musste. Wir wussten, es war ein Schauprozess. Es war ein Scheinprozess. Es war ungerecht. Der Text eben hat es gesagt, aus Neid. Und da gibt es eine Tradition und dann wird einer freigegeben und es ist eben nicht der andere. Die Frau des Pilatus raunt dem Pilatus eben zu, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. So als Hintergrundinformation. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Als ob das möglich sei. Keiner will Schuld haben, heißt eben auch, dass etwas Absurdes, etwas Sinnfreies, etwas Sinnloses passiert. Was später schwer erklärbar wird, bis heute. Wir nicht erklären können, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Allein schon logisch, von dem Rechtssystem damals. Keine Ahnung. Und diesen Schmerz der Sinnlosigkeit am Kreuz hat Jesus getragen und er hat ihn in die Frage geformt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war alles, was er nur noch fragen konnte. Und die blieb unbeantwortet. Die Frage blieb unbeantwortet. Das ist eine kurze und schmerzvolle Analyse, die wir hier vorgenommen haben, der Frage nach dem Leid, die in das Ostergeschehen hineingehört, die Jesus in allen Dimensionen erlitten hat. Und dann endet die Schilderung im Kapitel 27 bei Matthäus. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein und damit auch das Ende eines Leidensweges. Ein versiegeltes Grab, auf dessen Grabstein nicht die Antworten stehen. Und dann herrscht erst einmal Stille. Die Christenheit feiert diese Osternstille sehr eindrücklich am heutigen Tag. In vielen Kirchen gibt es keine Orgelmusik, keine Instrumentalmusik bis heute Nacht. Es gibt eine Stille. Es gibt erstmal keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Keine Stimme aus dem Himmel, wie bei anderer Gelegenheit es solche Stimmen gab. Ein Sabbat lang scheint es nur noch Atheisten zu geben. Keine Antwort, keine Erklärung, kein Traktat, das aus dem Himmel fällt. Kein neuer Wanderrabbi, der erklärend durch das Land zieht. Und jetzt der Titel meiner Predigt, etwas anderes passiert. Prägt euch diesen Titel ein. Er kann lebensrettend sein in Situationen, wo die Warum-Frage uns zermürbt. Etwas anderes passiert. Das ist der wichtigste Satz. Und so schildert Matthäus das andere, was passiert. Und da greifen wir voraus auf den Ostersonntag. Als aber der Sabbat vorüber war, das so beginnt das Kapitel 28, als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er gesagt hat. Und das ist das, was ich meine. Wir sehen diese Überraschung im Text nicht mehr, weil wir den Text immer von hinten her lesen, weil wir das Ergebnis schon kennen. Aber für die Frage nach dem Leid, für die Warum-Frage, die auch Jesus hatte, passiert hier etwas anderes. Das hatte keiner erwartet. Auch wo Jesus es angekündigt hatte, ich werde auferstehen am dritten Tage, erwartet hatte es trotzdem keiner. Nicht die Wachen, nicht Pilatus, nicht die Hohenpriester, nicht Judas, nicht die Schriftgelehrten, nicht die Jünger, nicht mal der Teufel. Das hier ist die große Explosion, das geht wie ein Wumm durch die Geschichte. Das ist das, was wir einfordern von Gott. Wenn wir sagen, Gott, tu doch was. Greif mit Macht ein. Zeige uns, dass du mächtiger bist als das menschliche Leiden. Hier passiert es mit Erdbeben, mit Reinschlagen, mit Blitzen, mit Wundern, mit Staunen. Das ist großes Kino. So haben wir uns das gewünscht. Aber eben, wir stellen auch fest, eben hier passiert das, nicht da, wo ich mir es wünsche. Wo ich meine, Gott, da müsstest du jetzt hier Erdbeben und Blitze und Donnern und Steine aus dem Weg schaffen und Tote auferwecken. Aber hier passiert es. Und das ist Gottes Antwort auf das menschliche Leid. Hier hatten wir die Antwort aber gar nicht erwartet. Wir wollten eine philosophische Antwort vom Leibniz, die hat uns nicht befriedigt. Oder vom 20. Jahrhundert, oder von den Historikern, oder wenigstens den Theologen, die uns irgendwas erklären können. Von den Freunden von Hiob selber, von Gott. Und jetzt wird auf einmal klar an dieser Stelle, und nicht nach unserem Gusto, nicht so wie wir denken, Gott müsste handeln, weil wir ihn immer in Anspruch nehmen für uns und ihm erklären wollen, was er zu tun hat. Hier wird klar, das andere, nämlich das Leiden Jesu, das Kreuz, das qualvolle Sterben, das Fragen, das Zweifeln, das war auch schon Teil dieser Explosion, dieser Antwort. Etwas anderes passiert, ist der Schlüssel auch zu meinen Leiderfahrungen. Passiert nicht das, was ich erwarte. Aber dann passiert etwas anderes. Alle Antworten der ganzen Theodizee-Diskussionen gehen davon aus, dass wir meinen, Gott sagen zu müssen, wie er so zu handeln hätte, um gerecht zu sein, um liebend zu sein, um ein guter Gott zu sein. Gott, sagen wir, so solltest du in dieser Welt handeln. Wenn wir die Frage stellen, warum tut Gott da nichts, so sagen wir ihm, ja, pass mal auf, wenn ich der Chef wäre, ich wüsste ganz genau, was zu machen wäre. Und wann? Und wenn du das alles so machst, wenn wir denken, dann würden wir auch an dich glauben, dann kriegst du von uns ein Fairtrade-Siegel und dann sind wir zufrieden. Aber der Glaube an Kreuzigung und Auferstehung stattet uns nicht mit einer altklugen Antwort auf jede Warum-Frage aus. Wir werden diese Warum-Frage, besonders wenn sie uns persönlich ergreift, immer weiter auch mittragen und mitleiden müssen, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber vielleicht kriegen wir die eine Sache bei uns verankert für die schweren Momente, ob wir Zeugen sind oder selber Opfer. Etwas anderes ist passiert. Gott handelt auf seine Art und Weise, aber niemand kann vorwerfen, er hätte nichts getan. Er hat was anderes gemacht. Er hat es auf seine Art und Weise gemacht. Und wir wären nie drauf gekommen, so zu handeln. Wir können nur sagen, Gott macht es auf seine Weise. Und dann können wir das Vertrauen haben, hoffentlich durch eigene Erfahrungen im Leben, dass das auch für unsere Erfahrungen gilt. Dass er es nicht so macht, wie wir es wollen, aber dass er es gut macht. Er nimmt das Leid in sich auf. Von innen verwandelt er es in Auferstehung. Er geht den Weg des Todes bis in den Tod hinein, bis zum Ende, und besiegt ihn von innen heraus. Und diesen Leidensweg, Freunde, den geht er heute mit uns genauso noch. Als derjenige, der erprobt ist darin, als derjenige, der auf seine Art und Weise das Leid besiegt hat. Und deswegen hören wir erstmal keine Antwort auf diesen letzten Satz bei Matthäus: Warum hast du mich verlassen? Die Antwort, die hören wir später. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, zumindest im Matthäus-Evangelium, das ich hier zugrunde gelegt habe. Das war das letzte Wort Jesu. Warum hast du mich verlassen? Was ist das erste? Was ist das erste Wort, was Matthäus uns überliefert von Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die Antwort im Nachhinein. Und das bedeutet, die Leitfrage ist vorher und ab jetzt meine Abteilung. Ich bin dafür der Spezialist. Ich gebe die Antworten darauf. Das sagt Jesus. Du kannst in der Leitfrage zu mir kommen. Klagend, jammernd, tröstend, anklagend. Wie du möchtest. Ich bin aber der Adressat. Du wirst nicht unbedingt die Antwort bekommen, die dir passen wird. Du vielleicht wirst du auch überhaupt keine Antwort erstmal bekommen. Aber eine nimm mit in deine Leiterfahrungen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist eine Ansage von demjenigen, der Spezialist ist, der es überwunden hat. Das heißt, das Ende der Welt ist nicht das Weltende. Das ist das Ende der Welt als eine Stätte des sinnlosen Leidens und der Gewalt. Jesus, so lehrt uns Matthäus, hat und wird Gott es auf seine Art und Weise zu Ende bringen lassen. Am Kreuz hat er damit begonnen. In der Auferstehung hat er es uns bewiesen. In seinem Kommen, worauf wir hoffen, wird er es zu Ende bringen. Amen.